Jamaika, Kenia, Ampel, Deutschland, R2G. 5 Begriffe für mögliche Koalitionen nach dem 26. September. 2,5 Wochen vor der Wahl ist das Rennen offen. Der Begriff GroKo, der taucht zurzeit irgendwie gar nicht auf. Denn das wollen SPD und CDU/CSU nicht mehr. Und nach jetzigem Umfragestand würde es auch nicht reichen für ein solches Bündnis. Denn man braucht mindestens 3 von 5 Farben. Schwarz, Grün, Rot, Rot, Gelb. Und dabei könnte die FDP für den entscheidenden Anstrich sorgen. Oder wird sich die SPD doch auf ein Linksbündnis einlassen, vor dem jetzt auch die Kanzlerin warnt? Qual der Wahl, wer kann mit wem regieren? Unser Thema heute in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Hier im Studio begrüße ich Georg Streiter. Er war von 2011 bis 2018 stellvertretender Sprecher der Bundesregierung für FDP und CSU. Und er ist jetzt Berater und Blogger und er twittert auch fleißig. Und Frank Staus ist bei uns. Seit vielen Jahren ist er Wahlkampfmanager, unter anderem für Klaus Wowereit, Manu Dreyer und auch Olaf Scholz, aber eben nicht in diesem Jahr. Und seine Erfahrungen von über 30 Wahlkämpfen sind nachzulesen in seinem Buch Höllenritt Wahlkampf. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Zugeschaltet ist uns Ben Bolz. Er ist Fernsehredakteur des Norddeutschen Rundfunks und hat gemeinsam mit Philipp Grüll 3 lange Porträts gemacht von Laschet, Scholz und Baerbock mit dem Titel »Die wollen da rein«. Das finden Sie in der ARD-Mediathek, genauso wie die Phoenix-Runde übrigens. Und ich begrüße Jasmin Riedel. Sie ist Politikwissenschaftlerin der Universität der Bundeswehr in München. Schönen guten Abend, Professor Riedel.
Guten Abend.
Herr Streiter, Sie haben in Ihrem Blog geschrieben, dass es ja sein könnte, dass Angela Merkel möglicherweise eine 17. Neujahrsansprache halten muss. Wie kommen Sie denn da drauf?
Na, weil ich mir vorstelle und langsam nähert sich meine Vorstellung und die Realität einander an, dass es eine sehr schwierige Regierungsbildung werden könnte nach der Bundestagswahl. Wir haben zum ersten Mal eigentlich die Situation, dass man mit knapp über 20% eine Wahl vielleicht gewinnen kann. Wir wissen nicht, wie es am Wahlabend aussieht. Vielleicht gibt es ja zwei Menschen, die die Führung beanspruchen und sagen, jetzt führe ich mal Gespräche. Und das kann also eine Weile dauern. Und nach der letzten Bundestagswahl, da war es so, dass vergebliche Jamaika-Verhandlungen geführt wurden. Dadurch wurde es ein bisschen aufgehalten. Aber es hat dann bis März gedauert. Warum soll es nicht bis Januar dauern?
Aber Sie glauben nicht, dass Angela Merkel noch mal eine ganze Legislaturperiode dranhängt?
Nein. Ich bin froh, wenn es vorbei ist, glaube ich.
Okay, Herr Staus, wenn man diese Umfragen sieht, die SPD steigt und steigt in den Umfragen. Das hätte man ja vor einigen Monaten überhaupt noch nicht gedacht oder vor wenigen Wochen noch nicht gedacht. Was kann jetzt Olaf Scholz eigentlich noch gefährlich werden?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir ja normalerweise diese Umfragen, die allgemeinen Umfragen, die uns den Wasserstand zeigen, die folgen ja meistens auch noch anderen Umfragen, die eben parallel erhoben werden, zum Beispiel zur Problemlösungskompetenz oder zu der Frage, welche Person hat die höhere Kompetenz, jetzt ins Kanzleramt zu kommen. Und auf all diesen Fragen, also auch diesen zweiten und drittgereihten Fragen, legt die SPD im Augenblick zu. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass da eher noch ein Zuwachs kommen wird auf der Seite. Ansonsten,
gehen Sie davon aus, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler wird?
Davon gehe ich heute aus. Ob er der Kanzler wird, das hängt ja dann wieder an dem Koalitionspoker. Mhm. Aber natürlich hat die SPD zum ersten Mal seit den letzten 3 Bundestagswahlen überhaupt wieder mehrere Machtoptionen. Das ist ja das Entscheidende, was ihr gerade so hilft. Die hatten weder Steinbrück noch Steinmeier noch Schulz, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sprechen, war bei den letzten 3 Wahlen klar, Angela Merkel bleibt Kanzlerin, in welcher Konstellation auch immer. Jetzt ist eben nicht klar, wer es wird, aber die SPD hat mehr Optionen.
Also über diese Machtoptionen reden wir natürlich auf jeden Fall. Herr Bolz, Sie haben die 3 Kandidaten ja beobachtet, gemeinsam mit Ihrem Kollegen Philipp Grüll über eine längere Zeit. Wenn wir über Machtoptionen reden und auch die Frage nach dem Machtwillen, Ihre Dokumentation ist, die wollen da rein. Haben Sie den Eindruck, dass jeder von denen wirklich da rein will und auch einen ähnlichen Machtwillen hat?
Also ich glaube, Olaf Scholz hat von den dreien, glaube ich, den ausgeprägtesten Machtwillen, aber Armin Laschet, glaube ich, fast genauso. Annalena Baerbock hat den auch. Also letztendlich bewirbt man sich ja um dieses Amt oder auf dieses Amt, um Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden. Insofern würde ich sagen, alle drei haben diesen Machtwillen. Aber bei Olaf Scholz ist er sicherlich am ausgeprägtesten, auch was das Machtstrategische angeht.
Und zudem machtstrategischen heißt auch, die Machtoptionen immer mitdenken. Also was haben, konnten Sie da bei Olaf Scholz was rausfinden? Also dass klar ist, mit wem er auf jeden Fall gerne regieren möchte?
Er ist ja bekannt, dass er am liebsten mit den Grünen regieren würde. Zu der Zeit, wo wir mit ihm gedreht haben, wir haben ja so bis Anfang August mit ihm gedreht, da hat sich die Frage, dass er Bundeskanzler wird, noch nicht so wirklich gestellt. Da war die SPD in den Umfragen, begann sie so langsam leicht zuzulegen, aber da lag sie noch immer so bei 15-16%. Insofern war das noch nicht so ganz realistisch, dass Olaf Scholz unbedingt Bundeskanzler wird. Er hat zwar immer davon geredet, aber so richtig geglaubt hat das bis dahin erstmal niemand so. Und ja gut, es hat sich dann in den letzten Wochen ja anders entwickelt.
Mhm. Frau Riedel, was denken Sie denn? Ist das Rennen schon gelaufen, jetzt 2,5 Wochen vor der Wahl?
Naja, es wird also zumindest deutlich enger. Und was mir eigentlich immer wieder aufgefallen ist in den vergangenen Monaten, ist, dass die Stimmung innerhalb der Wählerschaft doch so sehr volatil ist, sehr wackelig ist. Und man konnte das zum einen, könnte man das auch lange noch so ein bisschen positiv auslegen. Also in dem Sinne, naja, Armin Laschet hat ja noch die Chance, das Ruder rumzureißen, weil es sind ja noch ein paar Wochen hin und es gibt noch Unentschlossene. Und den Punkt würde ich jetzt an der Stelle aber so nicht mehr machen, weil, Sie haben es gesagt, es sind nur noch 2,5 Wochen. Je nach Umfrage galoppiert die SPD und vor allen Dingen natürlich Olaf Scholz der Union ziemlich davon. Und Armin Laschet, ja, der reitet sich eigentlich so von einem Problem ins nächste. Also alles, was er macht, wird ihm irgendwie auch so ein bisschen negativ ausgelegt. Also das Zukunftsteam so als letzter Rettungsanker, dass Angela Merkel sich jetzt für ihn einsetzt, nochmal als letzter Rettungsanker. Und dann diese Querelen auch mit Markus Söder, wo jedes Wort von Söder auch so ein bisschen als ironische Stichelei interpretiert wird. Also er hat es da schon sehr schwer, das Ruder nochmal rumzureißen.
Er hat es schwer und das klingt so, als wäre die CDU, würde sie sich selber eben diese Probleme bereiten, Herr Streiter. Jetzt haben wir gestern die Kanzlerin gehört in der Bundestagsdebatte, wo sie eben sehr klar für Armin Laschet geworben hat. Das war ungewöhnlich, diese Wahlkampftöne. Oder Sie kennen Angela Merkel länger. War das ein ungewöhnlicher Auftritt? War das sozusagen so, ist die Not so groß, dass sie das tun musste?
Ja, das hat sie früher auch schon getan. Da wollte sie aber wieder Bundeskanzlerin werden. Und in diesem Fall ist es eben als Überraschung wahrgenommen worden, weil nicht sie Bundeskanzlerin werden will, sondern weil sie Armin Laschet das ein bisschen leichter machen wollte. Das
war natürlich, sich ja auch sonst sehr zurückgehalten hat.
Sie hat sich vorher sehr zurückgehalten und das haben ja auch viele beklagt. Und ich glaube, sie hat damit auch vielen Parteianhängern von CDU und CSU einen großen Gefallen getan hat, weil es auf der anderen Seite ja auch so Kampagnen gab wie, na, wählt sie überhaupt CDU, ja, und will sie überhaupt, dass Laschet das will. Also das war, glaube ich, innerparteilich und parteihygienisch irgendwie notwendig und auch gut, denn ich meine, warum soll sie das nicht im Bundestag machen? Und ich denke, sie wird sich auch in den verbleibenden Tagen auch stärker einbringen, als sie das ursprünglich gedacht hatte. Mhm. Weil sie will natürlich auch nicht in die Geschichte eingehen als diejenige, die die CDU ruiniert hat. Ja? So, das werden ja, die Geschichte wird ja dann danach erzählt werden, falls die Wahl.
Aber wer ist denn im Moment verantwortlich dafür, dass die Umfragen so schlecht sind?
Tja, also ich glaube, werde ich mir auch nicht viele Freunde mitmachen, aber ich glaube, dass, sag ich mal, die Hälfte der Verluste der Union auf das Konto von Markus Söder gehen und seiner CSU, die das einfach nie verkraftet haben, dass sie nicht so als Erste gefragt wurden, Klammer auf, das war aber auch gar völlig klar, dass sie das nicht würden, ja. Und sie hätten das halt, die Grünen haben das ja vorgemacht, wie das geht, ja, dass man also relativ geräuschlos die Sache klärt und dann ist Ruhe. Also ich sag mal, Robert Habeck hat einmal ein bisschen Schmerzen geäußert und das war's. Und Markus Söder bis heute, ja, bis heute Morgen hat er noch wieder irgendwie sich beinahe lustig gemacht über die CDU. Und das macht man nicht, das ist unkollegial. Und wie man jetzt ja auch in Umfragen in Bayern sieht, schadet ihm das auch.
Also in Bayern, nach letzten Umfragen von Infratest DIMAP, kommt die CSU auf 28%, die SPD auf 18, Grüne auf 16, FDP auf 12. Frau Riedel, Sie sind ja in München. Ist die Stimmung da? Haben Sie den Eindruck, dass die CSU halt eben wirklich keine Ruhe gibt und dadurch es Armin Laschet immer noch so schwer macht? Würden Sie Herrn Streiter dazu stimmen?
Ja, ich würde Herrn Streiter schon zustimmen. Also zumindest hätte Markus Söder die Möglichkeit, ein bisschen ruhiger noch zu sein und nicht doch nochmal das ein oder andere verschmitzte Grinsen bei einer Fragebeantwortung so mitschwingen zu lassen. Den Eindruck habe ich schon. Und hinzu kommt, also Sie haben jetzt auch die Umfragewerte auch in Bayern nochmal angesprochen. Es ist auch schlichtweg so, die Bürgerinnen und Bürger, die mögen das nicht, wenn die Parteien sich intern streiten. Das haben wir in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren zu Genüge gesehen. Bei der SPD, jetzt sieht man es bei der Union. Bei der Union hat man es vorher auch schon zum Teil gesehen. Und es ist tatsächlich so, dass dieser interne Aushandlungsprozess, diese Kandidatenstreitereien zwischen Söder und Laschet, aber natürlich auch zwischen der CDU und der CSU, die haben jetzt dem Wahlkampf nicht gerade geholfen und den Umfragewerten der Union nicht gerade geholfen.
Mhm. Herr Staus. Ja, Herr Bolz.
Ich würde Frau Riedel da unterstützen wollen, auch nochmal vor dem Gesichtspunkt, dass die CDU es bis heute nicht geschafft hat, über Themen zu reden. Also die gesamte Zeit, wo wir auch mit Armin Laschet gedreht haben, war es eigentlich immer so, dass wir nur über die CSU und über Markus Söder gesprochen haben und die neueste Attacke, die Markus Söder dann wieder geritten hat, als beispielsweise das Wahlprogramm vorgestellt worden ist, dann wurde immer so getan, als wäre man irgendwie gut Freund miteinander, aber direkt in der Pressekonferenz gab es dann wieder irgendwelche Sticheleien und ging es hin und her. Und so war das ja die ganze Zeit. Und ich würde in einem Punkt widersprechen wollen. Ich glaube auch, dass die Unterstützung von Angela Merkel jetzt im Bundestag eigentlich zu spät kommt. Also die hätte, wenn, früher kommen müssen. Dass sie jetzt gekommen ist, zeigt eigentlich nur, wie dramatisch die Lage der CDU ist. Und deswegen hat sie sich ja jetzt auch geäußert. Sie hätte es ja sonst eigentlich gar nicht getan.
Herr Staus, man kennt das ja, dass man zerstritten ist, da ganz oben von der SPD. Die hatte das ja auch jahrelang, konnte die das ja ganz gut und hat ja auch einige Vorsitzende verschlissen. Wie schwierig ist es, einen Wahlkampf zu machen, wenn die Partei nicht einig ist?
Das ist nahezu unmöglich. Sie können keinen perfekten Wahlkampf machen in einem solchen Zustand. Und hat die SPD ja auch nicht in der Vergangenheit. Sie hat allerdings tatsächlich jetzt über 2 Jahre dieses Vorsitzenden-Team und natürlich dann auch die Zusammenarbeit mit Olaf Scholz und jetzt seit über einem Jahr einen Kanzlerkandidaten. Das heißt, die haben sich wirklich perfekt darauf vorbereitet. Die haben auch in einen ganz tiefen Abgrund vorher geschaut und haben das aber jetzt tatsächlich hinbekommen, wirklich sich so vorzubereiten, dass wenn die anderen die Fehler machen, dass sie auf dem Platz sind. Bei der Union ist es jetzt natürlich noch ein ganz anderes Problem. Es ist wirklich ein Zeitfaktor. Also erstmal hatten wir jetzt über 3 Jahre den Kampf um den Vorsitz. Dann hatten wir diese Auseinandersetzung Söder-Laschet. Die hat ja schon viel früher begonnen. Die hat ja im Prinzip, da war das ja eine Ministerpräsidenten-Battle zu Corona-Zeiten. Wer macht zu, wer macht auf? Und jetzt hatten wir die Union seit dem 20. April diesen Jahres, also das ist fast unvorstellbar, einen Kanzlerkandidaten. Und in dieser Zeit können Sie keine perfekte Kampagne machen. Sie können dies nicht richtig vorbereiten. Sie brauchen ein Team, das sich blind vertraut. Das schaffen Sie alles in dieser Kürze der Zeit nicht. Das heißt, neben den Problemen, neben dem Ballast, mit denen diese Kampagne sowieso schon gestartet ist, hat sie eben auch ganz einfach organisatorische, handwerkliche Probleme, die man an so vielen Ecken spürt. Bei den Bildern, die wir alle kennen und die natürlich dann zu diesem Strudel geführt haben, der nicht mehr abreißt, aber jetzt auch. Also jetzt, die CDU wirft nahezu jeden Tag ein neues Thema auf den Markt, also nicht mal ein Thema, sondern Personen, Teams. Dann kommt die Rote Sockenkampagne, dann präsentiert man dann aber wieder ein Team, das der eigenen Roten Sockenkampagne irgendwie das Wasser abgräbt und dann kommt noch Merkel, muss eingreifen, obwohl sie es gar nicht will. Es ist alles, es ist eine Kampagne im Niedergang. Ich kenne das, ich habe mich erlebt. Und so sieht sie halt auch aus. Ja. Mhm.
Kommen wir mal zu den Machtoptionen. Also die Frage, eben, wenn das jetzt schon so schwierig ist, wenn der CDU es nicht mehr gut geht, wenn ich jetzt CDU wähle, Herr Streiter, was kriege ich denn dann? Kriege ich dann Laschet pur plus einem Team, was er vorgestellt hat? Kriege ich auf jeden Fall eine Koalition mit der FDP oder doch Schwarz-Grün? Woher weiß ich eigentlich, was ich da kriege?
Ich glaube, das weiß niemand, und zwar auch niemand, egal was er wählt. Denn wir haben zum ersten Mal die Situation, dass es, auf, wie es heute aussieht, auf jeden Fall zu einer Drei-Parteien-Koalition kommen wird. Wir haben auch zum ersten Mal die Situation eigentlich, dass 5 Parteien unbedingt an der Regierung beteiligt sein wollen. Das war ja auch nicht immer so. Das heißt, da wird hoch gepokert und es kann sein, wir haben das alle schon ein paar Mal erlebt, dass der Wahlsieger des Abends vielleicht doch nicht der Wahlsieger ist, weil der Zweitplatzierte irgendwelche Absprachen schon getroffen hat. Ja, also Ich glaube es zwar nicht, dass solche Absprachen jetzt schon möglich sind, aber es kann da immer wieder zu Überraschungen kommen. Und Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen, Christian Lindner wird da eine zentrale Rolle spielen. Und der tut sich ja erkennbar schwer, nach diesen traumatischen Erfahrungen mit den Erfahrungen mit den Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Der ist kein Freund der Grünen. Ja? Also der hat immer das Gefühl, dass sie bevorzugt werden. Und das könnte auch diesmal drohen. Also ich glaube, Christian Lindner wird sich wahnsinnig schwer tun, den Schritt zu machen, sich sozusagen von Laschet abzuwenden, mit dem er ja in Nordrhein-Westfalen mit einer Einstimmenmehrheit super regiert. Das wird ihm sehr schwer fallen. Und es kann natürlich aber auch eine Überraschung geben. Es kann natürlich auch sein, wenn jetzt zum Beispiel die Linkspartei, die ja nun so jetzt gerade um die 5% rumeiert, dass die plötzlich raus ist und dann haben wir plötzlich Rot-Grün. Ne? Und dann können sie Laschet wählen, so viel sie wollen. Das reicht dann eben nicht.
Mhm. Frau Riedl, wie wichtig ist es für Wähler, dass es vorher klar ist, mit wem man koaliert? Weil das will ja keiner so richtig sagen und es ist kompliziert in diesem Jahr. Spielt das eine Rolle bei der Wahlentscheidung?
Ich denke, zumindest für einige wird das schon eine Rolle spielen. Also man muss ja nur so in sich selber hineinhorchen und man hat vielleicht auch bestimmte Präferenzen. Und da hätte man doch gerne Sicherheit, dass die Stimme, die man abgibt, wenn sie denn dann auch regierungsentscheidend ist, und das soll sie ja dann doch hoffentlich, dass man dann auch weiß, in welcher Konstellation. Und vielleicht auch noch ein Wort zu der Frage jetzt eben, was bekomme ich eigentlich, wenn ich die Union wähle? Zum jetzigen Zeitpunkt, also Stand jetzt der Umfragen, würde ich vermuten, wenn die Linke im Bundestag ist, dass man dann im besten Fall eine starke Oppositionspartei bekommt mit der Unionsstimme. Also das ist eher, ehrlich gesagt, der Punkt, den ich gerade sehe.
Okay, Herr Staus, was denken Sie, wie wichtig ist es, dass man sich festlegt, dass man vorher sagt, mit wem man wie koalieren will, und jetzt im Fall der Union, weil da versucht man ja jetzt klar zu sagen, ihr müsst die CDU wählen, damit, und nicht die FDP, weil da gibt es ja auch Befürchtungen, dass viele Unionswähler
zur FDP gehen. Ja, Herr Merz forderte ja jetzt schon die FDP auf, Zusammenarbeit mit SPD und Grünen auszuschließen. Also es ist immer unwichtiger geworden in den letzten Jahren, muss ich sagen, weil wir einfach diese Modelle in allen Bundesländern mittlerweile haben und die Menschen erfahren haben, Baden-Württemberg geht nicht unter mit einem grünen Ministerpräsidenten, Bremen geht nicht unter mit einer rot-rot-grünen Koalition. Wir haben alles. Wir haben Jamaika, wir haben wirklich alles. Ne? Und die Menschen spüren das und sie haben dann tatsächlich jetzt einfach auch weniger Macht mit ihrer Stimme. Das wissen sie auch. Die Menschen haben es ja in der Hand. Sie könnten ja einfach die Parteien so stark machen, dass es alleine reicht oder zu zweit. Aber im Moment ist es tatsächlich so, man weiß es noch weniger. Und bei der CDU, muss ich mal sagen, wenn das wirklich so ausgeht, wie wir es jetzt sehen, dass sie irgendwo um die 20% landet, dann weiß Olaf Scholz wahrscheinlich am 27. gar nicht, wen er anrufen soll bei der CDU, um irgendwelche Gespräche zu führen. Weil dann wird ja Laschet nicht Fraktionsvorsitzender. Dann kommen übrigens
auch bei
diesen... Aber
denken Sie, dass SPD und CDU noch mal miteinander regieren?
Also sagen wir so, die Machtoption besteht ja zunächst mal. Wir haben heute noch mal eine Allensbach-Umfrage reingekriegt. Die würde tatsächlich für eine große Koalition unter Führung der SPD reichen. Ich glaube das nicht. Mhm. Aber Scholz ist natürlich, wir haben es ja schon gehört, der gewiefteste Machttechniker von allen, der will natürlich Optionen haben. Das ist ja auch der Grund, warum er sich bei diesen Fragen immer zurückhält. Der braucht Verhandlungsoptionen und er will sich auch nicht von Herrn Lindner erpressen lassen in einer möglichen Ampelkoalition. Der muss dann auch sagen können, Junge, bis hierhin und nicht weiter.
Mhm. Herr Bolz, nach Ihrer Meinung, Sie haben jetzt die drei Kanzlerkandidaten beobachtet, aber Sie kennen natürlich auch Christian Lindner aus Beobachtung. Würden Sie sagen, das ist im Moment eigentlich dann der mächtigste Mann, der Herr Lindner?
Also wenn es auf jeden Fall auf eine Dreierkoalition hinausläuft, ja, weil Christian Lindner ja, also wenn es eine Jamaika-Koalition oder eine Ampelkoalition geben könnte, theoretisch zumindest eine ganz wichtige Rolle spielt, weil er natürlich ein alter Weggefährte von Armin Laschet ist, mit dem er, haben wir eben auch schon gehört, Koalitionsverhandlungen erfolgreich in Nordrhein-Westfalen geführt hat. Er macht keinen Hehl daraus, dass er lieber mit Armin Laschet und der CDU regieren würde, als mit der SPD und mit den Grünen. Und selbst wenn die SPD stärkste Partei werden würde, wäre die Frage, ob Christian Lindner dann nicht einfach erstmal Verhandlungen mit denen führt, aber dann irgendwann aussteigt, um dann mit der CDU zu verhandeln. Diese Möglichkeit besteht natürlich immer und die hätte er dann.
Aber kann sich Christian Lindner ein Aussteigen nochmal erlauben, damals dieses legendäre besser nicht regieren als falsch zu regieren, weil er mit den Grünen das nicht machen wollte, Herr Streiter?
Naja, er hat es ja überlebt. Ich meine, damals ist er sehr stark kritisiert worden. Und jeder hat gesagt, das ist das Ende von Christian Lindner. Es ist es nicht. Also im Moment bringt er die FDP zu ungeahnten Höhen.
Ja. Ja, er oder die Schwäche von Herrn Laschet?
Wie auch immer. Aber auf jeden Fall, er ist der Vorsitzende der FDP und die FDP sammelt Stimmen, also in Umfragen Stimmen ein, die ja noch mittlerweile schon die Grünen bedrohen. Ja. Also das ist ja schon erstaunlich. Ja. Und das ist für ihn eine komfortable Situation. Aber wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, das Problem ist, alle wollen regieren. Auch die Linke will regieren. Ja? Und viele Leute regen sich ja darüber auf, dass die Union sozusagen rot-rot-grün als Gespenst an die Wand malt. Das ist nicht so ein Gespenst. Ja? Also, weil Olaf Scholz will auch unbedingt Bundeskanzler werden. Ja? Und dafür würde er sehr viel tun. Ja?
Und das sagen, Sie würden sagen, dafür würde er auch mit den Linken koalieren?
Naja, er schließt es jedenfalls nicht aus. Er schließt es bis heute nicht aus und das hat ja seinen guten Grund, weil er da die Wähler ein bisschen abfischen möchte. Und man soll halt, also Macht ist ja wie Wasser. Ja? Das fließt halt dahin, wo es geht. Und das wird so ähnlich nach der Wahl sein. Und vielleicht sind wir alle überrascht, keine Ahnung. Ja? Also Rot-Rot-Grün ist ja, sagen wir so, Rot-Rot-Grün ist ja nicht so geächtet, dass es das nicht gäbe. Es gibt es in Bremen, es gibt es in Berlin. Berlin geht es überhaupt nicht gut, aber es gibt
es. Aber es wird natürlich von der Union genutzt, also mit dieser roten Sockenkampagne, Herr Staus. Wie gefährlich ist es, dass Olaf Scholz das nicht ausschließt? Oder was steckt dahinter? Würden Sie es ihm auch raten, es nicht auszuschließen?
Ich hätte ihm geraten, wir schauen mal, was passiert nach dem ersten Triell. Und es passierte nichts. Mhm. Das heißt, die rote Sockenkampagne ist seit 2 Wochen auf dem Markt und ist gefloppt. Und deshalb hat er eigentlich keinen Anlass. Er hat allerdings etwas gemacht, was ich sehr clever fand, in Zusammenarbeit mit Frau Esken, dass sie eigentlich zuerst die Kriterien definiert hat, warum das mit den Linken nicht geht. Das heißt, es war natürlich ein starkes Signal in die Linke der SPD, dass diese Kriterien von Esken kommen und nicht von Scholz. Mhm. Sehr clever, macht man nur, wenn man eine gut eingearbeitete Kampagne hat. Und dadurch ist es faktisch ausgeschlossen. Der andere Grund ist, Die Menschen trauen Scholz einfach nicht zu, dass er Mist baut. Die trauen ihm einfach nicht zu, dass er mit ihrer Stimme etwas macht, was nicht gut für Deutschland ist. Und das ist eigentlich genau der Punkt, warum diese Kampagne auch nicht funktioniert.
Aber das würde heißen, eine Koalition mit den Linken wäre Mist für Deutschland?
Ich glaube, die Leute trauen es ihm nicht zu, dass er irgendetwas Schlechtes macht. So, also dass er mit dieser Stimme nicht, mit diesem Mandat nicht verantwortungsbewusst umgeht.
Aber dann könnte er es auch klar sagen.
Ob das schlecht für Deutschland wäre, wage ich nicht. Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich entspannt, weil wir, wie gesagt, ja schon sehr viele Koalitionsmodelle irgendwo hatten. Und wie gesagt, als ich so letztes Mal in Thüringen nachgeschaut habe, stand es auch noch.
Herr Bolz, ja bitte.
Ich würde es unterstützen wollen, was Herr Staus gesagt hat. Und man darf auch nicht vergessen, die SPD hat einen Parteitagsbeschluss aus dem Jahr 2013, wo sie ganz dezidiert gesagt hat, die Ausschließeritis, abgesehen von rechtspopulistischen Parteien, hat ein Ende. Das heißt, wir können theoretisch auch mit den Linken koalieren. Und sie hat das an 3 Bedingungen geknüpft. Und eine dieser 3 Bedingungen war die Bedingung, die auch jetzt wieder genannt wird, nämlich eine stabile Außenpolitik innerhalb der NATO. So. Und genau das hat Olaf Scholz jetzt auch wieder gesagt. Und wenn er jetzt plötzlich sagen würde, dieser Parteitagsbeschluss geht nicht mehr, das würde natürlich auch nicht gehen. Und deswegen schließt er es auch nicht aus. Er sagt aber auch ganz klar, mit einer Partei, die NATO ablehnt, werde ich nicht regieren. So, und da kann sich dann jeder seinen Reim draus machen. Also ich finde die Haltung in dem Punkt von Olaf Scholz eigentlich relativ nachvollziehbar.
Frau Riedel, was denken Sie, wie wichtig ist dann die oder wie sinnvoll ist dann diese Kampagne der CDU oder dass die Bundeskanzlerin auch nochmal vor so einem Linksbündnis warnt, wenn man denkt, Olaf Scholz würde das sowieso nicht machen?
Ich meine, in Anbetracht der Gesamtsituation für die Union ist es nachvollziehbar, dass man also versucht, vor also den roten Socken zu warnen und versucht auch die SPD und auch damit letztlich Olaf Scholz als so ein rotes Schreckgespenst darzustellen. Aber wir sehen, es verfängt nicht. Das hatten die Vorredner jetzt eben auch gesagt. Also es kommt einfach nicht an. Und das liegt eben auch daran, weil Olaf Scholz nicht taugt als eine sozusagen Linksaußenfigur innerhalb der SPD. Das funktioniert nicht. Und da ist der Punkt, ich denke, diese Zurückhaltung mit Blick auf ein explizites Ausschließen einer Koalition mit den Linken hat einmal was mit dem Parteibeschluss zu tun. Andererseits ist es aber auch strategisch klug, also dass man einfach Wählerstimmen nicht sozusagen droht, sich auszuschließen, zu verlieren. Und wir wissen es, die Parteien sind gerade alle auf Stimmenfang. Vote-Seeking ist das Thema jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Und insofern macht er eigentlich an der Stelle alles richtig. Und einen weiteren Punkt, den ich im Grunde auch noch ein bisschen vermute. Also eben wurde ja auch schon gesagt, dass Christian Lindner vielleicht auch so eine Schlüsselfigur bei der Regierungsbildung, Koalitionsbildung spielen könnte. Meine Vermutung ist, dass Olaf Scholz an der Stelle natürlich auch etwas gut daran tut, die Linke nicht ganz auszuschließen, um potenziell in Sondierungen, Koalitionsverhandlungen damit Lindner ein bisschen unter Druck setzen zu können. Also in dem Sinne, ich habe ja noch eine andere Alternative, wenn du nicht willst.
Und dass man sozusagen, Lindner muss dann so verantwortlich sein, um das Land vor einem linken Bündnis zu bewahren. Das wäre dann wichtig.
Wäre für ihn auch eine schöne Ausrede.
Wäre eine Ausrede, okay.
Da sind wir wieder bei ihrem Wasser, dass sie irgendwo hinfließt.
Ja. Das hat er im Spiegel-Interview übrigens genauso formuliert, dass er Deutschland vor einem Linksbündnis bewahren muss, wenn ich das richtig gelesen hatte.
Jetzt hat Armin Laschet ja gestern in der Debatte gesagt, man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und dann reden wie Saskia Esken. Also die CDU ärgert sich, dass Olaf Scholz so tut, als wäre er der neue Merkel. Herr Streiter, ist er das? Hat er da Ähnlichkeiten mit der Kanzlerin? Der hat man ja immer vorgeworfen, sie wäre so sozialdemokratisch. Also sind die viel näher, als man denkt?
Naja, also er versucht's. Und ich meine, also er spricht die Emotionen an. Ja, er beruft sich zum Beispiel auf Helmut Schmidt, gegen den er früher auf die Straße gegangen ist. Er macht die Raute. Also eigentlich war ja gedacht, dass Armin Laschet die männliche Kopie von Angela Merkel ist. Und jetzt haben wir eine zweite Kopie. Und er versucht jetzt sozusagen die bessere Kopie zu sein. Ja, und das ist schon verblüffend und es verfängt ja teilweise auch. Ja? Also er macht ja so den Ruhe. Also in Wahrheit macht er ja wenig. Ja? Also sie sind beide, sowohl Laschet wie Scholz, sind in den Schlafwagen eingestiegen und haben gedacht, wir warten mal ab. So, dann haben sie sich den falschen Gegner ausgesucht, das waren die Grünen, haben Frau Baerbock attackiert von beiden Seiten, was ihr auch massiv geschadet hat. Und dann ging der Schlafwagen weiter und dann kam plötzlich das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und da musste Armin Laschet halt aussteigen aus diesem Schlafwagen und Scholz konnte weiter rumpeln. Ja? Und da ist Armin Laschet aus der Deckung gegangen, dann hat er mal an der falschen Stelle gelacht, dann hat er mal irgendwie ein Eis gegessen oder er hat die falschen Schuhe angehabt. Das ist alles mit einem hohen Verhöhnungs- und Verhetzungspotenzial durch die sozialen Medien getrieben worden. An Olaf Scholz bleibt gar nichts hängen. Und das ist das, was mich wundert. Ja, ich meine, er hat ein massives Problem in Hamburg mit seinem Lieblingsbanker, dem er 90 Millionen Euro irgendwie schenken wollte. Das ist aber zu kompliziert, um zu erklären. Ja, oder man kann es nicht in einem Satz erklären und das verstehen die Leute nicht. Also halten sich lieber daran auf, dass Armin Laschet 5 Sekunden gelacht hat. Und das ist für die Union natürlich ein großes Problem. Herr Strauß wird das super finden, weil natürlich Bilder mehr sagen als 1000 Worte. Und man kommt halt mit 1000 Worten dagegen nicht an aus CDU-Sicht.
Aber könnte Herr Strauß, könnte denn jetzt, wenn man sagt, der Scholz kann schön im Schlafwagen sitzen bleiben, also kann der auch noch auf den letzten 2,5 Wochen, kann da auch noch irgendwas kommen, wo sich das einfach dann nochmal wirklich umdreht?
Nein, der große Unterschied zwischen ihm und Laschet und auch Frau Baerbock ist ja, dass Olaf Scholz so lange schon einen Topspot in der deutschen Politik hat, als zweifach gewählter Ministerpräsident bzw. erster Bürgermeister von Hamburg, als Sozial- und Arbeitsminister, als Vizekanzler, als Finanzminister. die Menschen haben Armin Laschet nicht gekannt. Das ist ein Trugschluss der Union. Nur weil man Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist, kennen einen die Leute nicht. Und von schon gar nicht in dem Medienzyklus, in dem wir heutzutage leben. Das heißt, die Leute kannten weder Herrn Laschet noch Frau Baerbock. Und die beiden durchlaufen jetzt diesen Test. Und alle Fehler, die sie machen, werden bei ihnen doppelt und dreifach so stark wahrgenommen wie bei einem Olaf Scholz, wo man sagt, naja, der hat vielleicht auch mal seine Fehler gemacht. Aber im Grunde kenne ich den Mann seit 20 Jahren und ich traue dem einfach nicht zu, dass er einen Bock schießt, wenn er im Kanzleramt sitzt. Mhm. Und die Frage jetzt, die Sie aufgeworfen hatten hier mit Hamburg, ich kenne die, ich habe 3 Wahlkämpfe in Hamburg gemacht, der wird seit Jahren wird er jedes Blatt 5-mal umgedreht und sie finden halt einfach nichts und vielleicht ist halt auch einfach nichts da und das ist halt auch eine Lehre, die da passieren kann. Wir sind jetzt so nah dran, wir sind 2,5 Wochen davor. Es ist eigentlich,
und einige haben ja auch schon Briefwahl gemacht.
Viele haben schon gewählt und es gibt auch einen Endpunkt, wo überhaupt irgendetwas noch Einfluss auf eine Wahl hat, wenn es nicht gerade Fukushima ist. Mhm. Und diesem Punkt nähern wir uns jeden Tag. Selbst wenn einem eine Woche vor der Wahl noch irgendwas Größeres passieren würde, wissen wir wirklich, dass das eigentlich nahezu keinen Einfluss mehr hat. Die Leute haben sich ihre Meinung gebildet.
Obwohl es sehr viele Unentschlossene gibt,
aber es gibt jetzt auch wieder weniger als vor 4 Jahren. Und eine Sache ist natürlich auch noch ganz, ganz wichtig, weil es wieder auf die Trielle und kann man da noch was. Die Leute gehen ja jetzt schon mit einer extrem negativen Meinung über Armin Laschet in diese Trielle rein. Das heißt, sie schauen eigentlich schon mit einer Voreingenommenheit zu. Und das heißt, der Mann müsste sich eigentlich dreifach gewinnen, um da noch was zu drehen.
Reden wir mal über die Grünen, über die haben wir nämlich noch gar nicht geredet. Es sind ja schließlich eigentlich 3 Kandidaten und wir reden immer über Laschet und Scholz und denken gar nicht mehr daran, dass Frau Baerbock das auch noch schaffen könnte. Wo hätte denn, wenn wir über die Macht reden, Herr Bolz, wo hätte denn Ihrer Meinung nach Frau Baerbock die meiste Möglichkeit, ihre Position noch durchzusetzen?
Also jetzt als Regierungschefin oder in einer Koalition, wo sie Minderheitspartner wäre?
Also in der Koalition, weil ich jetzt glaube, dass man davon ausgehen kann, dass sie jetzt nicht stärkste Kraft wird.
Ja. Das ist eine interessante Frage. Also beide sagen ja, also sowohl SPD, dass sie gerne mit, sowohl Grüne als auch SPD, dass sie gerne miteinander koalieren wollen. Wenn es eine Dreierkonstellation wäre, könnten die Grünen natürlich in einer Koalition, in einer Jamaika-Koalition mit einer relativ schwachen CDU unter Umständen viel mehr durchsetzen als in einer Ampelkoalition mit einer relativ starken SPD. Also insofern ist auch das für die Grünen letztlich ein Abwägungsprozess. Wo kann ich mehr durchsetzen? Das wäre meiner Meinung nach wahrscheinlich in einer Jamaika-Koalition, was gegen eine Ampel sprechen würde. Nichtsdestotrotz, glaube ich, würden sie die präferieren.
Mhm. Okay, Frau Riedl, was würden Sie sagen? Wo sehen die Grünen sich? Was denken Sie, wie das, in welche Richtung die nach der Wahl operieren werden?
Ja, ich habe gerade auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Also in der Koalition mit der Union und mit der FDP, da sind im Grunde die größten Unterschiede mit Blick auf die Grünen hinsichtlich finanzpolitischer Themen, sozialpolitischer Themen, auch rund um Thema Wohnen ist ein bisschen eine andere Ausrichtung. Also da müssten sie sicherlich Abstriche machen. Aber klar, wenn die Union sehr schwach ist, würde das den Grünen an der Stelle vielleicht ein bisschen entgegenkommen. In einer Koalition mit der SPD, da hätte man den Vorteil, dass man gerade bei den sozialpolitischen Themen, auch bei den finanzpolitischen zum Teil ein bisschen näher ist. Und da ist dann eben die Frage, ob es dann mit der FDP oder mit der Linken, also bei der Linken, das muss ich ehrlich sagen, ist so eine Koalitionskonstellation, die ich an der Stelle nicht ernsthaft als politisch realistisch sehe. Insofern SPD, Grüne und FDP. Und ich glaube, da würden sich die Grünen schon ganz wohlfühlen können.
Würden sich wohlfühlen können, aber man hat ja lange, hat man so gesagt, Streiter Schwarz-Grün, es wäre so mal die Zeit, dass das Land anders regiert würde. Schwarz-Grün wäre so das neue Bündnis. Wie realistisch ist das noch?
Ich halte es nicht für völlig unrealistisch. Ja, und es war immer meine alte These, dass ja also sowohl die Union wie auch große Teile der Grünen vom Gefühl her konservativ sind. Die einen wollen die Natur bewahren, die anderen nennen es Schöpfung. Da lässt sich schon was machen. Und dazu wäre es allerdings erforderlich, dass Armin Laschet es schafft, irgendwie überhaupt die CDU-Anhänger mal an die Wahlurne zu bringen. Ja, so. Und da kommt es dann drauf. Also ich glaube, dass eine angeschlagene CDU, die irgendwie in Gespräche überhaupt kommt mit den Grünen und mit der FDP, die ist natürlich aus grünen Sicht, ist da viel mehr zu erreichen, weil ja die CDU auch schwach ist und weil sie natürlich ein hohes Drohpotenzial haben und sagen, dann gehen wir halt zum Olaf. Ja? Mhm. Und, und ich glaube, dass die CDU angesichts eines drohenden Machtverlustes zu Kompromissen bereit sind, die wir uns heute noch gar nicht ausmalen können.
Die sie aber dann ja mit der FDP auch hinkriegen muss.
Ja,
da gibt's ja.
Aber das letzte Jamaika, die letzten Jamaika-Verhandlungen sind ja laut Lindner an Frau Merkel gescheitert, ja, weil er sich immer das Gefühl hatte, dass sie die Grünen mehr mag als ihn. Und das würde ja jetzt entfallen.
Und stimmt das?
Ja, das kann schon sein. Also es spricht einiges dafür, jedenfalls wenn man das nimmt, was die Leute damals berichtet haben.
Aber ganz ehrlich, ich halte das wirklich für nahezu ausgeschlossen, weil die Grünen haben ja nur auch noch eine Basis. Ja. Mhm. Und da gibt es einerseits natürlich die Wertkonservativen, die finden wir ja gerne in Baden-Württemberg und die regieren da auch. Aber ansonsten ist das ja eine viel stärker in Richtung Umweltschutz, Klimaschutz. Da zusammenzukommen mit einer FDP ist schon schwierig genug. Da brauchen die Grünen eigentlich eher noch die SPD, die dann in die gleiche Richtung drängt. Wenn es aber noch eine CDU dabei ist, die dann, wenn sie überhaupt in diese Situation kommt, ja auch noch Friedrich Merz irgendwo unterbringen muss, der jetzt im Team unterwegs ist, der natürlich wiederum ein rotes Tuch für die Grünen ist, mit all seinen kulturellen Differenzen von Gender und abwärts und Einwanderungspolitik und so weiter und so fort. Das heißt, Laschet hat ja jetzt einen Hardcore-Konservativen wie Merz holen müssen, obwohl er eigentlich angetreten ist als liberaler Unionskandidat, um genau diese schwarz-grüne Option zu eröffnen. Das hat er jetzt wieder zurücknehmen müssen, um seine Basis zu konsolidieren. Wie gesagt, werden wir mal abwarten müssen, wenn sich das so bewahrheitet, was da gerade passiert, was von der CDU jetzt auch an Führungspersonal überhaupt noch übrig bleibt nach dieser Wahl. Da sieht es ja zum Teil auch sehr düster aus an den Landesverbänden, bei den Direktwahlkandidaten. Da fliegt viel raus an Erfahrung auch. Wie gesagt, sie hat diese lange Phase jetzt der Vorsitzenden-Suche gehabt. Da sind die Wunden noch nicht verheilt. Herr Söder grüßt aus München. Und Herr Laschet kann sich nicht halten. Der muss dann auch wieder eventuell zurück nach Nordrhein-Westfalen. Da droht dann im Mai die nächste Landtagswahl. Also das sieht alles sehr volatil aus, wo ich sage, vielleicht ist ja im Moment die CDU das größte Risiko als Koalitionspartner, weil man gar nicht weiß, wie die sich noch mal zusammenfinden.
Wenn das so ist, Frau Riedl, wenn die CDU so schwach ist, ist das ein Punkt, wo man sagt, dadurch stärkt man auch zum Beispiel die AfD?
Also wir sehen es ja gerade so ein bisschen in den Umfragen, dass es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt so scheint, dass es vor allen Dingen die FDP mitstärkt, also dass dahin so ein bisschen die Stimmung hinwandert, dass es die AfD stärkt, das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt so noch nicht sagen. Also so insgesamt sehen wir eigentlich, dass die AfD nicht wirklich punkten kann in dem Wahlkampf und da auch nicht sich sozusagen als Alternative hinstellen kann. Also den Punkt sehe ich an der Stelle nicht, nein.
Dann kommen wir nochmal zu den Persönlichkeiten, weil das hat ja viel auch damit zu tun, gerade wenn es um Koalitionen geht, wer mit wem wirklich kann. Über Lindner haben wir ja schon gesprochen. Jetzt heißt es ja immer, Herr Streiter, Herr Laschet ist so jemand, der so integriert, der so Menschen zusammenbringt und so. Ist das nicht dann auch noch ein Fund, mit dem er sehr wuchern kann, weil sein Ego vielleicht nicht ganz so groß ist wie das von Olaf Scholz?
Das ist ein Fund. Also ich bin ja auch Rheinländer und ich komme eigentlich auch. Also es, ja, das ist aber auch sein Problem, nicht? Also die Grenze zwischen Unverbindlichkeit und der Fähigkeit zu versöhnen, zusammenzubringen, die ist ja fließend und nicht jeder findet das gut und manche sagen dann, das sei beliebig. Ich finde es nicht. Er ist auch in diesen Dingen eigentlich bisher immer unterschätzt worden. Und wenn er fit bleibt und wenn er, sag ich mal, noch ein bisschen zulegt, dann wird ihm das schon helfen. Ja? Und, aber Scholz ist ja auch ein kompromissfähiger und kompromissbereiter Mensch. Das heißt, die sind sich ähnlich. Und wer es dann besser macht, wird sich dann rausstellen. Ja? Also wer ist jetzt mehr in der Lage, ein bisschen Strippen zu ziehen und mal vertrauliche Gespräche zu führen und Leute zusammenzubringen, von denen man vielleicht gedacht hat, dass sie gar nicht zusammenpassen. glaube ich, ist Laschet ein bisschen fähiger dazu, weil er das länger eingeübt hat. Aber da würde ich jetzt aber auch wiederum Scholz nicht unterschätzen.
Mhm, Herr Bolz, aus der Beobachtung der drei Kandidaten von Ihnen, was würden Sie sagen, wer hat da die beste Möglichkeit? Also Sie haben gesagt, das größte Machtgespür hat Olaf Scholz Ihrer Meinung nach. Aber die Frage so, wie bringt man Leute zusammen? Wie kompromissfähig ist man? Wie schafft man es? Ja, letztendlich sind es ja dann Nachtsitzungen, wo man zusammensitzt und irgendwie diese Koalition schmieden muss. Wem würden Sie da das meiste zutrauen?
Also ich glaube, Olaf Scholz hat wahrscheinlich mit Nachtsitzungen am meisten Erfahrung, weil das hat er in der Bundesregierung ja sehr häufig durchexerzieren müssen und auch im Koalitionsausschuss. Er hat auch hier in Hamburg die rot-grüne Koalition, die er hier hatte, glaube ich, sehr gut geführt. Also das war, glaube ich, ein relativ gutes Miteinander. Mhm. Aber ich sehe es genauso, dass auch Armin Laschet diese Qualitäten natürlich mitbringt. Die betont er auch immer wieder, die hat er auch bei mir im Interview als eine seiner Stärken betont, dass er halt eben auch seinen kleinen Koalitionspartnern Raum lassen will, beziehungsweise jetzt momentan ja der FDP in Düsseldorf Raum lässt, auch Stärken zu zeigen und eben auch Punkte zu machen, was ganz wichtig ist, was die FDP Merkel ja immer vorgeworfen hat, dass sie das eben nicht gemacht hat in der Westerwelle-Ära. Und insofern glaube ich, die beiden können das gleichermaßen gut. Bei Annalena Baerbock ist das natürlich ein Moment, den es noch nicht gibt auf der politischen Landkarte oder in ihrem politischen Leben, dass sie eine Regierung führen muss und damit dann auch Kompromisse schließen muss und all diese ganzen Dinge. Das hat sie halt noch nicht gemacht. Das muss man auch einfach so sehen.
Mhm. Frau Riedel, wie stark schätzen Sie da Annalena Baerbock ein, wirklich die Position der Grünen dann da durchzusetzen? Oder muss das dann doch Robert Habeck machen, der sich ja mit Christian Lindner, die ja beide Finanzminister werden wollen, haben Sie ja schon gesagt.
Ja, genau. Also genau über den Punkt habe ich jetzt auch gerade nochmal nachgedacht. Wer streitet jetzt darum, wer Finanzminister werden darf, Lindner oder Habeck? Und es wurde schon gesagt, Annalena Baerbock konnte diese Eigenschaft, die sie vielleicht ja auch hat, bisher nicht zeigen. Bei Laschet und Scholz steht es außer Frage, dass sie das Potenzial, die Fähigkeiten haben und auch die Erfahrung haben, Leute an einen Tisch zu bringen und man ihnen insofern beiden zutraut, auch schwere Koalitionsverhandlungen zu führen. Bei Annalena Baerbock, ich würde jetzt einfach mal auch aus dem Bauch heraus vermuten, dass sie sich sicherlich Unterstützung holen wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Robert Habeck, der ja nun auch Regierungserfahrungen hat, dass der da sicherlich auch eine Rolle spielen wird.
Mhm. Herr Staus, was
und hinzu kommt ja, dass Annalena Baerbock ja bei den Verhandlungen 2017 ja schon auch mit am Tisch war. Also ganz so grün ist sie dann vielleicht auch noch nicht hinter den Ohren mehr.
Mhm. Herr Staus, auf was kommt es an bei solchen Verhandlungen, dass man sagt, wer sich dann letztendlich durchsetzt? Wer das bessere Sitzfleisch hat?
Das gehört auf jeden Fall dazu. Also ich wäre das nicht.
Angela Merkel war dafür berühmt.
Sicherlich kein Verhandlungsführer. Ja. Ich muss allerdings auch sagen, wenn Olaf Scholz, der ja schon Arbeits- und Sozialminister war, der auch schon viele Nachtsitzungen hatte, Finanzminister, ich kann auf jeden Fall eines sagen. Ich glaube, unter einem Bundeskanzler Olaf Scholz Arbeits- und Sozialminister oder Finanzminister zu sein, ist in keinem Fall vergnügungssteuerpflichtig, weil er diese Jobs einfach in- und auswendig kennt. Da natürlich auch vielleicht das eine oder andere mal das Gefühl hat, er müsste da mal mitregieren. Aber klar, es geht am Ende um Macht. Wir haben vorhin gesprochen über die Kanzlerin. Die wurde in solchen Bereichen ja mittlerweile fast zur Heiligen erklärt. Wir haben erlebt, wenn es darauf ankommt, macht sie Machtpolitik und hat sie immer gemacht, sonst wäre sie nicht 16 Jahre unsere Kanzlerin gewesen. Darum geht es am Ende. Und es geht aber natürlich auch immer darum, dass man das, was man jetzt angekündigt hat, und deswegen glaube ich auch die Grünen am Ende natürlich doch zur SPD gehen werden, weil sie einfach sehen, das sind so viele Gemeinsamkeiten. Und natürlich müsste man die jetzt im Wahlkampf noch mal thematisieren. Aber der Weg von den Grünen jetzt in eine Koalition mit Union und FDP, das halte ich wirklich für nahezu ausgeschlossen.
Also im Moment teilt sie ja nach beiden Seiten aus.
Ja, es gibt ja aber noch ein paar andere Alternativen, über die wir da gar nicht gesprochen haben. Es gibt ja auch noch CDU und Grüne gemeinsam unter einem Kanzler Scholz, CDU und FDP gemeinsam unter Scholz. Also im Moment ist einfach eher die Frage, es gibt nur eine Machtoption für Laschet. Und deswegen reden wir darüber gerade. Aber wie gesagt, wenn der mit dem Ergebnis nach Hause kommt, dann gibt es sowieso keine Machtoptionen für irgendjemanden in der Union.
Mhm. Dann wird es schon mal noch mal bitter. Herr Streiter, jetzt nächsten Sonntag noch mal ein Triell. Da setzt die Union noch mal stark drauf. Das muss es jetzt noch mal bringen. Was würden Sie Herrn Laschet raten? Wie soll er da auftreten?
Er soll so auftreten, wie er ist. Er soll vielleicht ein bisschen schärfer attackieren. Er muss polarisieren. Ja, das ist seine einzige Chance. Er muss irgendwie klar machen, dass er doch nicht so langweilig ist wie Olaf Scholz. Ja, das ist seine einzige Chance. Und das Schöne ist ja an diesem Triell, ich muss mal eins sagen, das, so als persönlicher Abschluss vielleicht, wir leben ja in einer super komfortablen Situation. Denn in Wahrheit ist es ja so, weder wenn Armin Laschet noch wenn Olaf Scholz, selbst wenn Frau Baerbock mal Bundeskanzlerin werden würde, müssten wir alle nicht auswandern, Deutschland würde nicht untergehen. Und das unterscheidet uns von vielen, vielen Ländern in der Welt.
Okay, dann nehmen wir das mal als Schluss.
Also ich würde ihm wirklich was anderes raten. Ich muss das nur kurz sagen, weil er steht unter Druck, seiner Partei jetzt anzugreifen und zu attackieren. Das ist so ein, jetzt müssen wir erst recht. Ich glaube, er müsste die Zeit nutzen, um für sich zu werben. Und nicht, um andere zu attackieren. Das ist das große Inhalt Problem, das er jetzt hat. Die Partei erwartet die Attacke, aber die Zuschauer wollen eigentlich umworben werden.
Okay, das ist hier bei den drei Herrn Beuls, Frau Riedel und Herr Staus sind sich da, glaube ich, einig. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank nach Hamburg und München. Und Ihnen herzlichen Dank hier Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen sind wir wieder für Sie da. Und dann reden wir über das Thema Migration in Europa. Bis dahin. Tschüss.